Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir wollen gemeinsam Hebräer 1, 1 bis 3 lesen. Nach den Vorzeiten Gott vielfach und vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht oder gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst und hat sich gesetzt zu den Rechten der Majestät in der Höhe. Ja, liebe Geschwister, lasst uns miteinander beten, aufstehen und beten. Ja, Jesus, wir wollen dir herzlich danken, dass du, Herr, es vollbracht hast, die Reinigung zu Sünden. Du hast es vollbracht. Und du hast es uns in deinem Wort hinterlassen, wie wir damit umgehen sollen. Wir wollen dir herzlich danken, dass du uns nicht in Unwissenheit lässt. Wir wollen dir danken für die Erkenntnis, die du uns dazu geschenkt hast. Und immer wieder von Neuem, tief in deinem Wort zu graben, zu erfassen, zu begreifen, dass du uns auch die Kraft schenkst, danach zu leben und du immer wieder von Neuem in uns wirkst, dass wir dir näher und ähnlicher werden. Vielen Dank dafür. Herr, wir wollen dir auch herzlich danken. Danken für das Volk Israel. Du weißt, in welche Not sie jetzt durchgehen. Und wir bitten dich da ganz besonders, dass du dich erbarmst, dass, Herr, durch diese Situation, die da herrscht, dieser Krieg, doch dadurch viele aufgeweckt werden, viele suchen und verlangen werden aus dem Volk Israel, aus den Juden. Nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt. Wir wollen dich bitten, mach doch ihre Herzen auf. Nimm doch du die Decke Mose weg, dass sie dich erkennen, Herr Jesus. Du bist doch schon der Christus, du bist doch schon der Messias, der gekommen ist. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du es machst und noch viele, viele hinzutust. Wir wollen dir auch danken, dass du auch all die Kriegssituationen in deiner Hand hast. Nichts darf geschehen, was du nicht zulässt. Wir wollen dir auch darum bitten, um die Araber drumherum, dass sie erkennen, dass dieser lebendige Gott, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, tatsächlich und wirklich lebt. Und dass du, Herr Jesus Christus, wirklich lebst und dass sie nur in dir Heil finden können. Bitte wirke, dass auch dort viele noch zu dir finden dürfen. Besonders wollen wir dich auch bitten um die Kinder Gottes, dass du dich auf beiden Seiten erbarmst und sie behütest und bewahrst und sie durch diese Situation durchträgst. Da sehen wir auch, Herr, die Kriege in Ukraine und Russland, da wollen wir dich auch herzlich bitten. Du siehst, Herr, auch dort wirke, dass viele dich finden können und dürfen. Und du kannst auch dort Frieden schenken. Frieden, Frieden, wie auch unten in Israel. Du weißt auch aber, Herr, viele unserer Kinder Gottes seufzen und werden verfolgt um deines Namens willen. Da denke mal an die Nordafrika, Mittelafrika, von der ISIS. Ja, in dem Halbmondbereich, da werden sie verfolgt um deines Namens willen. Besonders flehen wir dich auch an, dass du ihnen beistehst. Auch in Asien, in Indien. Und jetzt kommen wir auch in Deutschland. Du siehst, Herr, auch hier werden Kinder Gottes immer mehr diffamiert und, Herr, gehänselt, ausgegrenzt, verspottet. Aber wir wollen dir danken, dass wir in dir die Hoffnung haben, dass du bald kommst und dass du auch denen, die uns hassen, entweder Gnade erweist, dass sie dich finden, oder Herr, selber mit ihnen nach deinem Wort richten wirst. Wir wollen dir danken, dass nur du, Herr Jesus, Menschen retten kannst, auch hier in Deutschland. Erbarm dich, Herr, ganz besonders. Und du siehst auch, Herr Jesus, die RKI-Protokolle schenke, dass die Staatsanwaltschaft und die Richter sich damit befassen. Und dass dieses Dunkle, was da geschehen ist, ans Licht kommt, dass sie das aufarbeiten und die Ungerechtigkeiten, Herr Jesus, die da geschehen sind, richtigstellen vor dem Gericht. Du siehst auch, Herr, der eine Bundeswehrsoldat, dem sie jetzt ein ganz besonderes Exempel statuieren wollen, den haben sie jetzt eingesperrt, weil er sich geweigert hat, die Todesspritze zu nehmen. Viele Millionen sind dadurch gestorben und du weißt, dass er sich gewehrt hat, sich impfen zu lassen, wobei dass da ein Gesetz von der Bundeswehr heißt, dass der Soldat gesundheitlich bewahrt werden soll und erhalten werden soll und widersprüchlich durch die Spitze wieder krank gemacht werden soll. Du weißt es, es ist nicht normal. Bitte erbarm dich um diesen Soldaten, steh ihm bei. Herr, soll er nicht gläubig sein, erbarm dich, dass er dich da findet durch diese Not und Situation. So gläubig ist, Herr, stärke ihn und streite auch. Und schenke, dass Gerechtigkeit vor dir geschieht. Hilf ihm, dass er wieder rauskommt. Hilf ihm, Herr Jesus, dass er freigesprochen wird. Und du weißt, dieses Exempel, diese Schranken, die da hinten stecken, die da vielleicht aufgehen können für viele andere Soldaten, die sich aufweigern und geweigert haben, dass sie mutig werden. Und das wollen sie unbedingt verhindern. Wir wollen dich bitten, Herr, lass deine Gerechtigkeit walten auch hierin. Und Herr Jesus, jetzt kommen wir zum Schluss. Lieber Herr, sieh doch, oftmals gehen wir durch ein großes Jammertal und wir sind verzweifelt und erkennen nicht mehr ein und aus, wo wir laufen sollen, wie wir denken sollen. Ich bitte dich herzlich, dass du hilfst. Du weißt, oft klagen wir dir unseren Zweiflern und du erträgst und trägst unsere Schwachheiten, liegen oft danieder, auch durch unsere eigenen Missetaten. Und oft vergessen wir, dass du unser Erretter und Erlöser bist, auch in diesen Stunden. Hinzu kommt noch, dass der Verkläger der Brüder, der Satan, uns bedrängt mit seinen Lügen, mit Angst und Zweifel dir gegenüber und deinem Wort. O Herr, hilf uns in dieser Not und vergib uns, dass wir dir zu wenig trauen und vertrauen. Hilf uns, nimm diesen Unglauben von uns, denn du starbst ja dafür auf Golgatha. Bitte pflüge du ein Neues in unserem Herzen und hilf uns, dir mehr zu vertrauen, zu glauben. Schriftgemäß, lass nicht ab von uns, hilf uns. Bitte bewirke und überwinde du das in uns. Und vielen herzlichen Dank für dein teures Blut, das du für uns gesühnt und vergossen hast auf Golgatha. Vielen Dank, dass du auch für diese Sünde des Unglaubens gestorben bist. Vielen Dank für deinen lebendigen Glauben in unserem Herzen. Für den lebendigen Glauben, der die Welt überwunden hat. Vielen Dank, dass du, Herr Jesus Christus, der Sieger bist auf Golgatha für Zeit und Ewigkeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum vierten Teil unserer Auslegungsreihe zum Kolosserbrief und hören dazu Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Kolosser 1, 15 bis 23. Dieser, nämlich Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel ist und was auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist, eben mit sich zu versöhnen. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Fleisch seines Leibes, in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir haben gehört vom Dank über das, was Jesus in seiner Gemeinde getan hat. Das war die erste Predigt, Kolosser 1,1 folgende. Wir haben gehört vom Leben, zu dem Jesus seine Gemeinde befähigt. Wir haben weiter gehört vom Ziel, wozu Jesus seine Gemeinde beruft. Und jetzt richtet Paulus den Blick auf Jesus selbst, den Herrn und das Haupt der Gemeinde. Was wir sind, liebe Geschwister, da sind wir in ihm, nämlich Kinder Gottes und Erben der himmlischen Reichtümer. Was wir haben, das haben wir in ihm, nämlich Vergebung der Schuld, neues Leben, Fülle und Kraft des Heiligen Geistes. All das und noch vieles mehr kommt aus der lebendigen Verbindung mit diesem Herrn. Um Jesus geht's also. An eine höhere Macht glauben fast alle Menschen. Wenige sind wirklich eingefleischte Atheisten. Selbst an einen persönlichen Gott glauben noch viele neben den Christen, auch Juden, Muslime, aber auch Hindus und viele andere. Sie alle haben ebenfalls eine Vorstellung von persönlichen Göttern und von einem wie auch immer gearteten Obergott, Zeus oder Jupiter oder Manitou. Auch die nicht-religiösen Vertreter etwa des Intelligent Design wissen von einem Schöpfergeist. Auch wenn sie sich weigern, diesen als Gott anzuerkennen. Aber sie wissen, dass Gott ist. Sie verweigern immer nur diese Bezeichnung. Im Grunde wissen mehr oder weniger alle Menschen von Gott. Aber an Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus scheidet sich Tod und Leben. An Jesus scheidet sich ewige Verlorenheit oder ewige Rettung. Johannes berichtet uns in seinem Evangelium, dass Jesus genau das betont hat. Er hat gesagt, das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. An mich. Er sagt nicht, das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an den Schöpfer, an den himmlischen Vater. Er sagt, dass sie nicht glauben an mich, nämlich erkennen, dass ich all das bin. Er ist der entscheidende Jesus. Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Nur durch diesen Namen, durch den Namen Jesus, werden wir gerettet. Ein Mann träumte, er sei in die Hölle gekommen. Er geht über eine trostlose Steppe. Er kommt an einen schmutzigen Fluss, dort sitzen regungslos viele Menschen. Er fragt einen, was macht er da? Die Antwort, wir denken nach. Er fragt weiter, ja, worüber denkt ihr denn nach? Wir denken über einen Namen nach. Über welchen Namen denn, will er wissen. Antwort, wir kennen ihn nicht. Er, verdutzt, fragt weiter, wie soll ich das verstehen? Ihr denkt über einen Namen nach, den ihr nicht kennt? Da richtet sich der Verlorene verzweifelt auf und sagt, wir wissen, es gibt einen Namen, der ist so mächtig, dass wir sogar aus der Hölle errettet werden können, wenn wir ihn anriefen. aber dieser Name fällt uns nicht mehr ein. Liebe Geschwister, wie dramatisch, wenn man diesen einen Namen nicht kennt, wenn man diesen einen Namen nicht mehr in Erinnerung rufen kann. Es ist der Name Jesus. Dieser Name rettet. Allein dieser Name rettet. Wer aber ist dieser Jesus? Ist er ein guter Mensch? Ein edles Vorbild? Ist er ein Engel, vielleicht sogar der Erzengel Michael? So sehen es ihn etwa die Zeugen Jehovas. Oder ist er ein großer Prophet? Als solcher hat er dann auch im Islam oder in der Esoterik noch einen Platz. Oder ist dieser Jesus wesensmäßig eins mit dem Vater, mit dem allmächtigen Schöpfergott selbst? Das Wort Gottes gibt uns darauf eine klare, eindeutige Antwort. Wir haben es gelesen in Vers 15. Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen, vor allem Geschaffenen? Das Ebenbild also des unsichtbaren Gottes. Da geht die Mama mit ihrem neugeborenen Spross spazieren, mit stolz geschwellter Brust natürlich. Die Nachbarin kommt neugierig über die Straße gelaufen, sie schaut in den Kinderwagen und ruft entzückt, ach, das ist ja ganz der Vater. Liebe Geschwister, genau darum geht's hier. Ganz der Vater. Das ist Jesus. Wirklich umfassend ganz der Vater. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. So sagt es hier auch Vers 19, denn es ist das Wohlgefallen, nämlich Gottes, gewesen, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Die gesamte Fülle Gottes wohnt in Jesus. Er ist Gott ganz und gar. Es geht um die wesensmäßige Identität des Vaters und des Sohnes, nicht um ein äußeres Bild. Diese Deutung, dass hier nur eine symbolische, bildhafte Identität gemeint sein könnte, schließt der Zusammenhang vollständig aus, denn das Wort Gottes nennt zum Beispiel Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Vom Unsichtbaren aber kann man kein Ebenbild machen. Fotografiert mal was Unsichtbares. Nein, es geht nicht um ein äußeres Abbild, es geht um das Ebenbild des Wesens Gottes. Jesus, können wir sagen, ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes. Und so sagt er Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das Ebenbild drückt die völlige Gleichheit des Sohnes mit dem Vater aus. Diesem Wesen nach ist Jesus von der Welt völlig verschieden. Nicht nur von Menschen und Tieren, sondern von der kompletten geschaffenen Welt, auch von den Engeln, auch von den Erzengeln. Die verschiedenen falschen Lehren über Jesus, etwa auch die der Zeugen Jehovas, sind hier im Kolosserbrief und nicht nur hier in der ganzen Bibel schon vor 2000 Jahren beantwortet und als falsch zurückgewiesen. Nein, Jesus ist kein Engel, auch kein Erzengel, auch nicht der Erzengel Michael. Er ist der Erstgeborene vor allem Geschaffenen. Jetzt könnte man einwenden, und ich kann mir vorstellen, dass die Zeugen Jehovas das beispielsweise auch tun. Da steht aber doch, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Also gehört er doch auf die Seite der Schöpfung, auf die Seite des Erschaffenen. Bei flüchtigem Lesen könnte dieser Einwand möglich sein, aber eben nur bei flüchtigem Lesen. Denn er missachtet zwei entscheidende Punkte. Erstens ist Jesus zwar als der Erstgeborene hier mit der Schöpfung zusammen genannt, aber eben nur genannt. Er ist nicht mit ihr in einen Topf geschmissen. Denn trotz der gemeinsamen Nennung unterscheidet Gottes Wort zugleich messerscharf zwischen dem Erstgeborenen und dem Geschaffenen. Und der Unterschied zwischen geboren und geschaffen sollte jedem von uns bekannt sein. So haben zum Beispiel viele von uns Kinder, die haben sie geboren. Viele von uns haben auch schon mal einen Kuchen gebacken, den haben sie geschaffen. Beide, sowohl der Kuchen als auch die Kinder, kommen also von uns. Aber es wird doch wohl niemand unsere Kinder und unseren Kuchen wesensmäßig auf eine Ebene stellen wollen. Außer vielleicht Harari und Schwab. Wenn also auch das Geschaffene und das Geborene denselben Ursprung haben, sind sie wesensmäßig doch komplett verschieden. Außerdem sagt bereits der nächste Vers 16, dass die gesamte Schöpfung durch Jesus geschaffen ist. Er ist nicht der Erste der Schöpfung, er ist der Ursprung der Schöpfung. Das ist was ganz anderes. Und das muss uns auch in unserer Beziehung zu Jesus vor Augen stehen. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir zu Jesus du sagen dürfen. Vor Jahren hatte ein Verkündiger hingewiesen auf diese liebenswerte Inkonsequenz, dass Jesus unser Herr ist und wir trotzdem du sagen dürfen zu ihm. In der antiken Welt kam man zum Herrn bäuchlings angerobbt. Ungefragt durfte man nicht das Wort an ihn richten, ja in der Regel noch nicht einmal ohne weiteres anschauen. Aber wir dürfen zum Herrn aller Herren, zum König aller Könige, du sagen und ihm offen, frei und ungeniert begegnen. Es ist so großartig, dass Jesus beides für uns ist. Der Herr, von dem Paulus in Vers 23 sagt, dessen Diener, Diakonos, ich geworden bin, aber eben auch unser Freund. Und das, obwohl er viel mehr ist als wir, nämlich der Gott, der Schöpfer. Er nahm zwar um unseretwillen menschliche Knechtsgestalt an, das ändert aber nichts an seiner göttlichen Majestät. Und jeder, der das nicht begreift, auch von den Esoterikern, der hat von Jesus nichts begriffen. Jesus ist kein Prophet neben Mohammed. Jesus ist kein großer Guru oder Meister neben Buddha und anderen. Nein, Jesus ist der allmächtige Gott, der Schöpfer des gesamten Universums, der Herr aller Herren. So betont es mit Nachdruck Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal nachgedacht haben, im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir, Artikel 1, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist ja interessant, wenn wir das hier mit Kolosser 1, 15 folgende zusammensehen. Das Glaubensbekenntnis ist ja in drei Artikel unterschieden. Artikel 1, der vom Vater, der 2 vom Sohn, 3 vom Heiligen Geist. Die drei Personen der Dreieinheit Gottes. In der ersten bekennen wir Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Artikel 1, Gott der Vater. Aber hier sagt uns Kolosser 1, der Schöpfer Himmels und der Erde, alles Sichtbaren, alles Unsichtbaren. Ist doch so, Artikel 2 und 1 fließen ineinander über. Wir sehen die totale Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Vater und der Sohn sind eins, identisch. Es kann übrigens ja auch gar nicht anders sein, was ich immer wieder betone, wenn sie nicht eins wären, dann hätten wir ja tatsächlich mehrere Götter. Oder Jesus wäre kein Gott, dazwischen gibt's nichts. Missachten immer wieder diejenigen, die die Trinitätslehre in Frage stellen. Die biblische Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ist außerdem nur ein Problem, der versucht, dieses Geheimnis mit seinem Verstand zu erfassen. Das kann logischerweise nicht funktionieren. An den Dimensionen Gottes muss unser bisschen Hirnschmalz da oben an seine Grenzen kommen und überfordert sein. Aber das biblische Zeugnis ist eindeutig. Gottes Wort verwendet hier drei verschiedene Präpositionen, um die Beziehung der gesamten Schöpfung zu Jesus zu beschreiben. Er sagt, sie wurde als erstes in ihm geschaffen. Das heißt, sie kommt aus ihm heraus. Sie hat in ihm ihren Ursprung. Zweitens wurde sie durch ihn geschaffen. Griechische Proposition dia, vorher hatten wir en, jetzt dia. Nämlich durch sein machtvolles Wort. Jesus ist ja selbst das Wort der Logos, das Schöpfungswort in Person. Durch sein Wort, durch den Logos, kommt alles ins Dasein. Alles, das Sichtbare und Unsichtbare, die Throne und Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Das schließt logischerweise auch die komplette Engelwelt ein, einschließlich der gefallenen Engel und Satan. Auch sie sind durch ihn, durch Jesus Christus, ins Dasein gekommen. Und schließlich die dritte Präposition, sind sie zu ihm, wörtlich eigentlich auf ihn hinein, griechisch Eis, in ihn hinein geschaffen. Sie haben in ihm ihren Ursprung und sie haben in ihm auch wieder ihr Ziel. Von daher verstehen wir das Wort, dass Gott eines Tages sein wird, alles in allem. 1. Korinther 15, Vers 28. Das heißt nicht, dass außerhalb Gottes dann nichts mehr existieren würde, aber alles, was dann außerhalb von Jesus existiert, ist tot. Es hat kein echtes Sein, kein Leben. Der biblische Begriff Tod, man kann das gar nicht oft genug wiederholen und einhämmern, bedeutet eben nicht, dass etwas nicht mehr ist, sondern dass es ohne Gott ist. Ich weiß nicht, wie man es in der deutschen Sprache besser ausdrücken kann, aber wir müssen es gegen die Allversöhnungslehre oder auch gegen die falsche Lehre der Adventisten immer wieder betonen, die sagen, mit dem zweiten Tod ist alles aus, dann ist ja Tod, nein, völlig unbiblisches Verständnis vom Begriff Tod. Der Tod und alle, die zu ihm gehören, die sind sehr wohl noch, aber ohne Gott, getrennt von Gott im feurigen Pfuhl. Und das steht nicht im Widerspruch dazu, dass Gott sein wird, alles in allem. Denn alles, was wirkliches Sein hat, Leben und nicht Tod, das ist in Gott. Wir halten fest, nicht Mutter Erde ist unser Ursprung, sondern Jesus. Nicht auf die Harmonie mit der Schöpfung zielt unser Leben, sondern auf die Harmonie mit dem Schöpfer. Auch das heute, wenn wir so viel Öko haben, schon eine ausgesprochene Öko-Religion, die natürlich auch zielgerichtet ist, um reichlich Geld aus den Taschen der allgemeinen Bevölkerung in die Taschen von Superreichen zu transferieren. Es geht ja in Wirklichkeit um ein zutiefst menschenverachtendes Geschehen unter dem Vorwand des Öko, aber auch wenn wir im positiven Sinne Öko sein wollen, wir dürfen die Schöpfung nicht an die Stelle des Schöpfers stellen. Nicht auf die Harmonie mit der Schöpfung zielt unser Leben, sondern auf die Harmonie mit dem Schöpfer. Das dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Wir alle sind zu Jesus hin, in ihn hinein geschaffen. Das ist das Ziel der gesamten Schöpfung. Das ist das Ziel insbesondere der Menschen und auch der Engel. Aber man kann dieses Ziel verfehlen. Davon redet die Bibel, wenn sie sagt, er kam in sein Eigentum. Es gehört ihm schon alles. Er hat es geschaffen. Er hat es durch sein Blut am Kreuz von Golgatha erlöst, erkauft. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Dramatisch, liebe Geschwister, die Seinen, die zu ihm gehören, wollen nichts von ihm wissen. Beten wir, liebe Geschwister, dass das noch viele erkennen in diesen Tagen und an Jesus und seinem Heil nicht achtlos vorübergehen. Dann führt Gottes Wort weiter aus, er ist vor allem. Jesus hat keinen Anfang, er ist der Anfang. Arche, so sagt es Vers 18, aber er selbst hat keinen Anfang. So betont es übrigens auch der Hebräerbrief, ganz interessant und wichtig, mit dem Hinweis auf die Ordnung Melchisedeks. Jesus lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Vater und Mutter, ohne Anfang, ohne Ende. Und alles besteht in ihm, Vers 17. Und da kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Tod und so weiter, was aber nicht in ihm besteht. Oder ist, das besteht nicht, das ist tot. Auch wenn es sich bewegt, auch wenn es atmet, auch wenn es denkt und fühlt, es ist tot, denn es ist nicht in Jesus und damit besteht es nicht. Das griechische Wort für bestehen heißt eigentlich ganz wörtlich an dieser Stelle zusammenstehen. Das heißt, bestehen tut nur das, was mit Jesus zusammensteht, was mit ihm verbunden ist. Und, sagt Vers 17, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und damit sind wir beim Knackpunkt. Ich erinnere mich zurück, Peter Strauch sagte vor vielen Jahren, das muss schon mittlerweile mehr als 20, um die 25 oder noch mehr Jahre her sein, als damaliger Präses des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden auf dem Bundestag in Solingen auf der Höhe. Ich zitiere jetzt wörtlich Peter Strauch. Nach meiner Überzeugung wird der Sektenbegriff in Zukunft immer stärker zu einer Bezeichnung für jene, die sich nicht gleichschalten lassen, sondern an der Herrschaft Jesu Christi über den Kosmos und alles Geschaffene festhalten. Ganz aktuell. Und er hatte recht. Nur leider scheint weder er noch viel weniger der Bund freier evangelischer Gemeinden im Allgemeinen großen Wert darauf gelegt zu haben, zu dieser Sekte zu gehören, zu denen, die sich nicht gleichschalten lassen, sondern an der Herrschaft Jesu Christi über den Kosmos und alles Geschaffene festhalten. Denn leider hat Peter Strauch selbst mitgeholfen, der unbiblischen Frauenordination im Bund der freien evangelischen Gemeinden den Weg zu ebnen und in der Folge damit auch der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Ich betone schon seit vielen Jahrzehnten, beides gehört untrennbar zusammen. In beiden geht es um die Schöpfungsordnung, um die Zuordnung von Mann und Frau, um die Annahme der jeweiligen geschlechtlichen Identität und schlussendlich und vor allem um den Umgang mit dem Wort Gottes. Und so hat leider auch ein Peter Strauch, obwohl er so vieles so richtig und gut erkannt hat, selbst mitgeholfen, die freien evangelischen Gemeinden noch freier zu machen, nämlich sogar frei von der Herrschaft Jesu Christi. Der Herrschaftsanspruch Jesu aber ist der Knackpunkt, nicht nur nach außen in die Welt hinein, sondern noch viel mehr nach innen in die Gemeinde hinein. Da fängt es ja an. Der wichtigste Punkt, und deshalb habe ich überhaupt angefangen, Peter Strauch zu zitieren, kommt jetzt, ich zitiere ihn weiter, wieder original Wortlaut Peter Strauch. Aber nun gilt die Absolutheit Jesu Christi nicht nur nach außen, sondern ebenso nach innen. Wie wollen wir glaubwürdig für die Absolutheit des einen Herrn Jesus Christus in der Öffentlichkeit, nämlich nach außen, in die Welt hinein eintreten, wenn wir sie nicht in unseren eigenen Reihen leben? Wer betont, dass Jesus der Herr aller Herren ist, der muss auch gesinnt sein wie er. Absolut. Soweit Peter Strauch. Das ist der Knackpunkt. Ich stimme ihm ganz zu. Jesus beansprucht absolute Herrschaft über unser Leben. In unserer damaligen FEG vor mittlerweile rund 25 etwas mehr Jahren wurde oft das Lied gesungen, Jesus Christus ist aller Herr, Herr der ganzen Welt. Abgesehen davon, dass es aufgrund seiner vielen Synkopen sehr schwer zu singen ist, ist es inhaltlich ein wirklich wunderbares Lob- und Anbetungslied. Aber ich musste damals oft denken, gerade auch im Blick auf die Kämpfe und den Werdegang in den freien evangelischen Gemeinden, und das müssen wir leider heute viel breiter sehen und feststellen, es hilft rein gar nichts, wenn wir Jesus zwar mit unseren Liedern in den höchsten Tönen loben als den Herrn der ganzen Welt und in unserem Leben und in unseren sogenannten christlichen Gemeinden verbieten wir ihm das Wort und nehmen nicht mehr zur Kenntnis und orientieren uns nicht mehr verbindlich an dem, was er gesagt und geboten hat. Dann ist aller Lobpreis, auch wenn er musikalisch noch so hochwertig sein mag, keinen Pfifferling wert. Jesus ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Das ist ja auch das Thema der Predigt. Jesus, Haupt der Gemeinde. Was tut der Leib mit seinen Gliedern, wenn er nicht gerade nur reflexhaft zuckt, sondern überlegt handelt, dann tut er das, was ihm das Haupt befiehlt. Die Glieder haben ja keinen eigenen Willen, sie werden gesteuert vom Willen des Hauptes, von den Impulsen, die vom Gehirn, vom Haupt ausgehen. Nun fragen heute leider viele Menschen ja, ist dieses oder jenes Gebot wirklich so wichtig? Hat es für mein Heil einen so hohen Stellenwert, dass ich es unbedingt beachten muss? Es ist zwar ein klares Gebot Jesu, aber es geht doch eher um eine unbedeutende Randfrage. Muss ich das wirklich trotzdem beachten? Liebe Geschwister, wer so fragt, und ich rede da jetzt ganz scharf, der offenbart, dass er vom christlichen Glauben, vom Wirken des Heiligen Geistes, vom Gliedsein am Leib Christi nichts Wesentliches verstanden hat. Oder er wurde durch das ungeistliche Geschwätz anderer bereits wieder geistlich total verdummt. Wenn Jesus mir sagt, tu dies, dann tue ich's, denn dann ist Gehorsam angesagt, ob es um eine Bagatelle geht oder um was Bedeutendes. Ob der Vater zum Kind sagt, zündle nicht am trockenen Weihnachtsbaum rum, sonst steht gleich das ganze Haus in Flammen. Oder ob er sagt, könntest du mir bitte den Schraubenzieher aus dem Keller holen, ich möchte hier am Regal noch eine Schraube anziehen, die sich gelöst hat. dann mag der zweite Fall eine totale Bagatelle sein im Vergleich zum ersten. Aber auch das zweite ist eine Bitte bzw. eine Anordnung des Vaters ebenso wie das erste. Und wenn das Kind im zweiten Fall ungehorsam ist, dann mögen die äußeren Folgen seines Ungehorsams bei weitem nicht so dramatisch sein wie im ersten Fall, aber das Wesen seines Ungehorsams ist genau dasselbe. Wer auch nur in Randfragen ungehorsam ist, der ist Jesus immer noch entfremdet und feind nach der Gesinnung in den bösen Werken, um es mit Vers 21 zu sagen. Denn was ist ein böses Werk? Haben wir dafür eine allgemeingültige Definition? Was ist ein böses Werk? Ja, die Bibel sagt zu uns ganz klar und ganz allgemeingültig, ein böses Werk ist jedes Werk, das dem Willen und Gebot Jesu widerspricht. Leider sind wir alle voll von solchen bösen Werken. Aber, und das ist die gute Botschaft, Jesus hat uns versöhnt. Wir müssen auch sagen, wir waren voll von bösen Werken. Seit wir zu Jesus gehören, wird es da hoffentlich wesentlich besser mit unserem Leben. Grundsätzlich aber gilt, Jesus hat uns versöhnt, Vers 21, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, Vers 22. Und dafür ist hier im letzten Vers 23 noch eine ganz klare Bedingung formuliert. Sofern ihr, also Beding, betont ja immer wieder, im christlichen Glauben gibt es Bedingungen. Wir sind versöhnt mit Jesus, sagt Paulus, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Gegründet heißt im Griechischen hier ganz wörtlich auf einem festen Fundament stehen. Das heißt, Fundamentalisten müssen wir sein. Das, liebe Geschwister, gebietet Gottes Wort. Christen müssen Fundamentalisten sein. Als christliche Fundamentalisten bleiben wir felsenfest auf dem Fundament des Wortes Gottes stehen, bei seinen Verheißungen und bei seinen Geboten. Wie wichtig dieser unerschütterliche, unbewegliche Fundamentalismus ist, beschreibt Vers 23 mit einer Mehrzahl an Begriffen, mindestens, wenn ich es richtig sehe, mit vier verschiedenen. Wir gucken es nochmal an. Wenn ihr verharrt, ist die erste richtige Übersetzung im Glauben. Sofern ihr im Glauben gegründet seid oder eigentlich verharrt, im Glauben gegründet, die zweite Formulierung, das ist das Verb vom Fundament in der Partizipform, also dauerhaft auf diesem Fundament Stehende sollen wir sein. Darauf verharrend, in ihm begründet, unbeweglich und als solche, die sich nicht wegbewegen lassen, wieder Partizipform, also sich dauerhaft grundsätzlich nicht wegbewegen lassende, sondern statisch auf diesem Fundament Stehende. Verankert von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Also wir sehen in vier verschiedenen Begriffen, die alle die gleiche inhaltliche Stoßrichtung haben, werden wir ermahnt, unbeweglich, felsenfest auf dem Fundament der überlieferten Lehre zu verharren und uns durch nichts wegbewegen zu lassen von dem, was Jesus von Jesus über die Apostel auf uns gekommen ist. Fundamentalisten zu sein, die nicht ein Jota vom Wort Gottes aufgeben. Liebe Geschwister, das ist die unabdingbare Voraussetzung, dass wir Bestand haben vor dem allmächtigen Gott in Zeit und Ewigkeit. Wer von dieser Grundlage abweicht, wer diesen unverrückbaren Standpunkt des Evangeliums aufweicht und dem Zeitgeist anpasst, sein Fähnchen immer wieder in den Wind des Zeitgeistes hängt, oder sich mit seinem Lebensschifflein von den Strömungen des Zeitgeistes abtreiben lässt und insbesondere wer dann auch noch entsprechend lehrt, der wird schuldig an den Zählen all der Menschen, die er verführt hat. Das ist ja eine sehr wichtige und ernste Mahnung an allen, die in der Lehre, in der Verkündigung, in der Leitung stehen, ganz egal in welcher Position. Und das müssen sich auch in den verschiedenen kirchlichen und freikirchlichen Organisationen, Bünden, Gemeinden und so weiter die Leute sagen lassen. Wer hier Falsches lehrt und damit andere Menschen auf einen falschen Weg ins Verderben führt, der wird vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für jede Seele, die seinetwegen in der Verdammnis gelandet ist und nicht in der himmlischen Herrlichkeit. Und Gottes Wort sagt im Judasbrief über solche Menschen, sie sind Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es gilt natürlich auch für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft ähnlich. Auch sie müssen vor Gott Rechenschaft ablegen für das, was sie anderen Menschen antun. Wobei es hier im Vergleich nochmal eine andere Dimension ist. Da geht es ums Irdische in den geistlichen Bereichen, in den christlichen Gemeinden, bei den Kirchenführern und Freikirchenführern, egal wie sie alle heißen und ihre Ämter, geht es um die Ewigkeit. Beten wir, dass wir unverrückt auf diesem Fundament der Wahrheit bleiben. Dass wir uns, egal was kommt, auch nicht einen Millimeter vom Wort der Wahrheit wegrücken lassen von Jesus. Denn in ihm, in diesem Wort der Wahrheit festgegründet, haben wir die ganze Verheißung und die ganze Vollmacht Gottes, alles zu tun, wozu er uns gesandt hat. Damit auch in dieser dunkler werdenden Zeit das Licht des Evangeliums, das Licht der Liebe Gottes immer noch hell hineinstrahlt bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Augenblick vor der Entrückung. Und darin lasst uns bleiben, darin lasst uns wirken, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Amen.
Entschuldigung. Ja, lasst uns miteinander aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir haben jetzt eine wunderbare Predigt gehört, eine sehr gute Auslegung, Lehre, Auferbauung, Mut zusprechend. Und immer wieder darauf hingewiesen, Herr, hilf uns auf dein Fundament, dein Wort zu bleiben. Unverrückt, unbeweglich, starr, wie gerade der Bruder Jakob gesagt hat, statisch, fest auf dein Wort. So steht's geschrieben. Gib uns den Mut dazu und die Kraft und die Ausdauer und die Freudigkeit, in deinem Wort zu lesen, zu graben und uns festzuhalten in guten und schlechten Tagen an dein Wort, an deine Lehre. Und wir wollen dir ganz, ganz herzlich dafür danken. Du willst es ja. Du hast es ja gegeben, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir dir nachfolgen sollen. Du hast ja schon alles vollbracht. Wir sollen dir nur nachfolgen. Schenk uns dazu die Kraft, die Freude und die Liebe dazu. Amen. Ja, lasst uns miteinander aufstehen und das Vaterunser beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.